Wart ihr schon mal auf einem Konzert, das euch umgehauen hat? Auf einem Live-Konzert, ein Rock-Konzert, ein klassisches Konzert vielleicht. Irgendwas, was ihr sagt, diese Musik, die begeistert mich und tatsächlich bewegt es einen. Emotional, vielleicht auch, dass ihr losgeht und am liebsten tanzen würdet oder sonstiges. Musik ist tatsächlich etwas, was die Menschen von jeher bewegt und bewegt hat. Und die Bibel ist voll von Musik. Wir haben vorhin einen Psalm, einen Lobpreis-Psalm gehört. Und ich glaube, ohne Musik einen Gottesdienst zu feiern, wäre zumindest für uns eigentlich nicht vorstellbar. Das gab es bestimmt mal, das gibt es vielleicht irgendwo, aber die Bibel singt. Und das 12. Kapitel in Nehemia, das wir schon ein Stück weit uns angeschaut haben, dort wird auch gesungen. Und ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie das ausgesehen und wie das geklungen haben muss, als diese zwei Chöre da auf den Mauern entlang gehen, ja, und mit ihren Trompeten und Pauken und sonstigen Musikinstrumenten und mit ihren lauten Stimmen Gott geehrt, gepriesen haben, ihm gesungen haben zu seiner Ehre. Das muss unglaublich gewesen sein. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es in dem Text auch heißt, und man hörte diesen Lobpreis weit hin. Also die Freude Jerusalems wurde weit hin gehört. Das ist unser Thema heute. Und das Überthema ist vielleicht schon ein bisschen lange weg oder schon lange her. Leben, ordnen, Gott ehren. Einfach nochmal zur Erinnerung, in Kapitel 11, da ging es darum, deinen Platz einzunehmen. Da ging es darum, dass für Gottesdienst, für all das, was nötig ist für einen Gottesdienst, jeder einen Platz hat. Und es gibt keinen zu kleinen und zu großen Platz. Es gibt keinen, der wichtig und weniger wichtig ist. Alles ist wichtig und vor allen Dingen die kleinsten Dinge konnten dafür sorgen, dass die größten und wichtigsten, nach unserem Ermessen, nicht stattfanden. Und in Kapitel 12 wird das dann zur Vollendung geführt, denn all die Ordnung ist nicht um der Ordnung willen gemacht, sondern zur Gottes Ehre, damit er gepriesen und geehrt wird. Und dort in diesem Kapitel 11 geht es eher darum, ihn zu ehren mit dem Platz, den ich einnehme, den er mir gibt, mit der Ordnung, dass ich mein Leben auch gestalte zu seiner Ehre. Und in Kapitel 12, da wird gesungen, gepriesen und lobpreist. Und wenn ihr auf so ein Konzert geht und euch dann hinstellt, dann erwartet ihr natürlich, dass sofort Musik kommt. Denn der Chor, die Rockband oder was auch immer du dir da anhörst, ist zusammengekommen, er wurde zusammengetrommelt, die sitzen jetzt da und das erwartet man, dass gleich was losgeht. Und tatsächlich können wir hier ab Vers 27 in Kapitel 12 auch lesen, dass alle zusammengetrommelt wurden. All die Leviten, all die Lobpreisleiter, all die Sänger und Musiker wurden zusammengetrommelt. Und da müsste man ja meinen, dass gleich alles losgeht mit Musik. Aber erstaunlicherweise, bevor die Musik kommt, muss etwas anderes geschehen. Und das wollen wir uns heute anschauen, denn im Mittelpunkt erstaunlicherweise steht Vers 30. Alle stehen da, es kann losgehen und dann lesen wir in Vers 30. Und die Priester und Leviten reinigten sich, sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauern. Und dann geht's los. Dann beginnen sie zu laufen, zu musizieren und dieses Konzert für den Herrn beginnt. Also es ist ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen würden. Und ich möchte uns mit uns anhand der Verse 27 bis 43 anschauen, anhand drei Punkten, was hier eigentlich geschieht, wie wichtig Lobpreis, Anbetung und Gesang ist und gleichzeitig wie das hier eingeordnet ist. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Also der erste Punkt ist, wahre Anbetung beginnt im Handeln Gottes. Denn was wir hier erleben, ist ja, wir sind nicht in Vers 1, wir sind auch nicht in Kapitel 1, wir sind in Kapitel 12. Das heißt, Gott hat schon ganz, ganz viel gemacht. Das heißt, warum die Freude? Warum kommen sie zusammen? Gott hat gehandelt. Die Mauern stehen. Die Feinde, denen wurde das Maul gestopft, würde Luther sagen. Die Feinde haben nichts mehr zu sagen. Sie sind still. Gott hat sie getragen. Gott hat für Einheit bei ihnen gesorgt. Gott hat ihnen das Herz bewegt, dass sie sich dem Wort Gottes zuwenden. All diese Dinge sind schon passiert. Das heißt, da ist ein Handeln Gottes gewesen. Gott hat sie getragen, Gott hat sie bewahrt und er hat es alles vollbracht. Das heißt, das ist der Grund, warum die zusammenkommen. Also es ist nicht das Konzert um des Konzertes willen, sondern es hat einen Zweck. In einem Konzert, wo ich hingehe, ist meistens der Zweck, dass ich Freude daran habe, das ist schön, und ich könnte die Hand ins Feuer dafür legen, dass dieser Chor auch Freude daran hatte und dass die zugehört haben, auch Freude daran hatten. Aber das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und es ist sehr bezeichnend eigentlich, dass die Bibel voll davon ist, dass dieses Prinzip immer wieder aufgezeigt wird. Das Volk wird gerettet durch das Schilfmeer hindurch, voller Angst laufen sie da durch und erleben, wie Gott ihnen einen Sieg schenkt über die damalige absolute Macht schlechthin, die Ägypter. Und sie singen Gott ein neues Lied. Ein Lied, das Mose schreibt und das ganze Volk singt Gott zur Ehre. David singt, als Gott ihn rettet. Paulus und Silas singen im Gefängnis, weil sie wissen, dass Gott schon gesiegt hat, denn Christus ist für sie gestorben. Das heißt, sie preisen seine Treue. Das heißt, dieses Prinzip von Anbetung, Gesang hat einen Grund, den kennen auch wir. Wir tun das nicht für uns, wir tun das nicht als Selbstzweck, und auch wenn wir Freude daran haben, so hoffe ich, tun wir das auch nicht einfach nur für uns zur Erbauung, zur Freude. Das Hauptziel, der Zweck ist Anbetung. Die Freude ist Nebenprodukt letztendlich. Also wir freuen uns so sehr daran, obwohl es eigentlich nur ein Nebenprodukt ist. Eigentlich wunderbar und herrlich, dass Gott das so schenkt. Aber die Freude letztendlich kommt von woanders. Das heißt, der Gesang zieht sich durch die ganze Bibel und das hört auch so auf. Die Offenbarung hört damit auf, dass wir tatsächlich auch ein neues Lied singen werden. Und es heißt sogar, dass die Schöpfung so begann, dass die Engel die Schöpfung Gottes besangen und sich daran erfreuten, und der Chor muss unfassbar gewesen sein. In Hiob können wir das zum Beispiel nachlesen. Das heißt, die Anbetung, die hier stattfindet, das Versammeln, das Zusammenkommen, ist eigentlich eine Antwort auf Gottes Handeln. Das heißt auch für uns, dass wir hier singen, dass wir gemeinsam einander zusingen und vor allen Dingen zu seiner Ehre singen, ist eine Antwort dafür, was Gott schon alles getan hat. Manchmal auch ein Ringen darum in Liedern, weil wir vielleicht gar nicht mehr fähig sind, das anders auszudrücken. Die Hoffnung, dass Gott auch weiterhin treu ist. Also Musik hat etwas mit dem Handeln Gottes zu tun, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Das heißt, das ist eigentlich das, was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir uns daran einfach nochmal erinnern, dass wir dafür singen. Meistens wissen wir das vom Kopf her, aber dieses Kopfwissen muss manchmal ins Herz rutschen, dass wir das auch tatsächlich erleben und nicht nur wissen. Das heißt, so schenkte Gott ihnen große Freude. Wie? Nicht durch den Chor, er ist Ausdruck der großen Freude, sondern durch sein Handeln und durch sein Durchtragen, durch sein Bewahren. In Vers 43 heißt es, Gott hatte ihnen große Freude gegeben. Und wir stehen manchmal in der Gefahr, das zu vergessen. Wir stehen manchmal in der Gefahr, zu singen, zu beten, hier zusammenzukommen, aber nicht uns daran zu erinnern, was Gott getan hat. Dass wir in der Gefahr stehen, vielleicht Musik zu erleben, auch im Gottesdienst, als etwas, was wo ich aufgebaut werde, was gut ist, wo ich Freude daran habe, weil ich Musik gerne habe, und auch das ist gut. Aber wenn wir vergessen, was Gott Gutes an uns getan hat, dann kann das schnell zu einem ganz, ganz schlimmen Urteil kommen, das wir auch in der Bibel haben. Und so heißt es zum Beispiel in Amos und an vielen anderen Stellen, die Musik, die sie da taten, und die hörte sich ja herrlich an. Da heißt es an manchen Stellen, das war einfach nur wie ein tönendes Erz. Habt ihr schon mal sehr, sehr schlechte Musik gehört? Ja, ich kann sehr, sehr schlechte Musik machen. Und es hört sich schrecklich an. Es ist ein Schmerz für die Ohren. Es ist unerträglich. Und manche haben da die große Gabe dafür. Ich gehöre dazu. So hört sich das für Gott an. Es kann das wunderschönste Konzert der Welt sein. Wir können sagen, es ist zu seiner Ehre. Wir können sogar die richtigen Worte singen. Aber wenn wir vergessen haben, warum wir das singen, wenn wir das nur uns zusingen, weil wir daran so viel Freude und Schönheit sehen, dann sagt Gott dazu, es ist ein tönernes Erz. Also es ist einfach nur Lärm, schrecklicher, unerträglicher Lärm. Und das ist auch ein hartes Urteil. Und das Schöne ist, die Bibel sagt uns auch, wie wir uns davor bewahren. Wir alle stehen einfach in der Gefahr, dass das immer mal wieder passieren kann. Zum Glück ist Gott gnädig. Und deswegen die Frage an uns, haben wir noch vor Augen, was der Herr Gutes an uns und für uns getan hat? Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, denn deswegen sind sie zusammengekommen. Wir können vorher lesen, dass sie ganz oft zusammenkommen. Das Gleiche machen, wirklich eins zu eins das Gleiche machen. Okay, vielleicht nicht über die Mauern laufen. Aber der Grund ist ein anderer. Aus Pflichtgefühl, aus daraus, dass es schön ist, muss halt sein. Tradition, all diese Dinge können den Grund verdecken. Lasst uns daran uns festhalten, was Gott Gutes getan hat. Das heißt, wenn wir seine Güte, sein Handeln vergessen, dann wird der Lobpreis, das Singen, Musizieren, das Beten, selbst das Predigen leer. Das heißt, wer Gottes Güte vergisst, dessen Lobpreis wird leer. Wer Gottes Gnade sieht, dessen Herz beginnt zu danken. Das heißt, es ist Ausdruck, das ist das, was in meinem Herzen ist. Und der Gesang, der hoffentlich wunderbar und schön ist, und wir dürfen uns alle Mühe geben, glaube ich, kommt aus dem Herzen heraus, aus diesem dankbaren Herzen heraus. Also wahre Anbetung beginnt immer beim Handeln Gottes. Jesus Christus ist für uns gestorben und auferstanden, und wir werden mit ihm in Ewigkeit denken. Das ist unser Grund, warum wir singen, predigen, warum wir zusammenkommen. Wir haben allen Grund, aber leider vergesse ich den manchmal. Und dann tue ich die richtigen Dinge aus den falschen Gründen, und dann sagt Gott ganz einfach, das ist Lärm, Belästigung. Und ich glaube, niemand von uns will Gott belästigen, und deswegen ist es so schön, dass das Wort Gottes uns dort auffordert und sagt, prüfe dich und dann tue es, aber schau vorher in dein Herz hinein. Und deswegen der zweite Punkt und unser Vers 30, das eigentlich Mittelpunkt all dessen ist. Mittelpunkt des Kapitels und Mittelpunkt eigentlich auch dieser Predigt. Wahre Anbetung braucht ein gereinigtes Herz. Es heißt hier, und die Priester und die Leviten reinigten sich, und sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauern. Und dann lobsangen sie zu seiner Ehre. Das heißt, danach zieht der Chor los und all das Schöne. Und warum tun das die Priester? Warum steht dieser Vers im Zentrum dieses Kapitels? Weil die Musik eben Gott nicht das Wichtigste ist. Ihm ist das Wichtigste, was in unserem Herzen ist. Und das Interessante ist, Reinigung ist nicht schön. Ich habe das Bild ein bisschen abgekürzt, um euch nicht zu schocken. Das ist ein Priester, der mit Blut auf einen Altar, den Altar mit Blut bespritzt. Die Reinigung, die hier so in einem Vers abgehandelt wird, die wir vielleicht als kurz mal die Hände waschen, als das empfinden oder einmal duschen gehen. Im Alten Testament ist Reinigung etwas anderes. Um sich zu reinigen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, zu diesem heiligen Gott, musste der Priester ein Opfer für sich selbst bringen. Dann musste er nochmal ein Opfer, also es reichte nicht, dass er sagt, ich habe doch schon eins gebracht, wir haben genug Blut da, das passt schon. Ein Opfer für das Volk und dann nochmal ein Opfer für all die Dinge, die er nutzen wird und die sie nutzen werden, um Gott zu ehren, zu preisen, zu loben. Das heißt, es wurde gereinigt mit dem Blut. Warum? Weil das Blut Jesu auch uns reinigt. Das ist das Bild, was dort geschieht. Das heißt, Reinigung ist nichts Schönes. Reinigung ist auch nichts Einfaches und nichts nebenher. Reinigung ist etwas, was ich auch nicht tun kann. Reinigung ist etwas, was der Herr schenkt, was der Herr schon getan hat in Christus. Aber ich bin aufgerufen, diese Reinigung anzunehmen für mich, zu sagen, ja Herr, ich bin ein Sünder, ich bin nicht heilig, ich kann nicht in deine Gegenwart kommen. Ich kann diese wunderbaren Lieder für dich singen, aber da ich nicht heilig bin, du aber heilig bist, ist das Lärm. Und Jesus schenkt dir diese Reinigung. Und das Schöne ist, weil wir Sünder sind, die Edith hat das so schön gesagt, begnadigt und dennoch Sünder. Wir brauchen diese Reinigung immer wieder aufs Neue. Und damals war das eigentlich genau das. Schon wieder musste ein Opfer gebracht werden. Wieder musste Blut fließen. In einem Jahr kamen sie zusammen, um wieder zu feiern. Und ratet mal, schon wieder. Und eigentlich sogar jeden Tag aufs Neue. Das sollte aufzeigen, wie schlimm und schrecklich Gott Sünde findet. Jedes Mal, wenn du in deinem Gedanken gesündigt hast, jedes Mal, wenn du in deiner Tat, in deinem Verhalten, in dem, was du gesagt und getan hast, gesündigt hast, musste eigentlich Blut fließen, nämlich dein eigenes. Du musst sterben. Und damit das nicht geschieht, wurde jedes Mal aufs Neue dieses Opfer gebracht. Und Jesus sagt, ich habe es vollbracht. Was sagt er dort? All das ist nicht mehr nötig. Das heißt, wir müssen das nicht mehr tun. Und dennoch ist Reinigung nicht schön. Denn die Schuld muss aufgedeckt werden. Es reichte nicht, dass der Priester sagte, so, Blut ist geflossen, ist alles gut. Er musste seine Sünde bekennen, er musste seine Hand auf dieses Tier legen und sagen, ich bin ein Sünder. Und die Schuld, die ich trage, wofür ich eigentlich sterben müsste, liegt nun auf diesem Tier und es stirbt an meiner Stelle. Und ohne diese Sünde zu bekennen, zu sagen, ich bin ein Sünder und zu sagen, das oder jenes habe ich getan, galt dieses Opfer nicht. Da hätte er hunderte Tiere schlachten können, es wäre nichts geworden. Und das Gleiche ist auch für uns. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Und wir alle werden schuldig, vor Gott und voreinander. Und manchmal müssen wir es in unserem Herzen bekennen und Gott diese Sünde bekennen. Manchmal müssen wir uns voreinander entschuldigen und bekennen. Schuld muss aufgedeckt werden. Und deswegen ist es nicht schön. Aber ohne Aufdecken der Schuld gibt es keine Vergebung. Das heißt, hier wird Sünde ernst genommen und Jesus nimmt Sünde immer noch ernst. Er ist dafür gestorben. Sünde ist eine ernste Sache und wir dürfen uns reinigen. Zum Glück ist Gott gnädig und gerecht und barmherzig und er vergibt Sünde. Aber es ist nun mal nicht schön. Und sich zu versündigen und dann hart zu bleiben, zu sagen, nee, ist mir egal, ich bleibe dabei, dann können wir singen, musizieren und die wunderschönsten Chöre machen und die wunderbarsten Predigten und was auch immer du tust. Aber wenn du nicht bereit bist zu sagen, ich habe gesündigt und Herr Jesus, hier ist meine Sünde, vergib sie, dann ist es in diesem Augenblick Lärmbelästigung für Gott. Zum Glück ist er unser liebender Vater und er sagt, halt, stopp, Peter, bevor du dich mit mich mit Lärm belästigst, ich zeige dir, wo du gesündigt hast, ich zeige dir, wo du Wiedergutmachung leisten musst. Manchmal ist es ein Prozess, wir sind manchmal nicht so schnell. Und nun, was wolltest du nochmal sagen? Jetzt kannst du mir singen. Das dürfen wir in jeder Sekunde unseres Lebens tun. Und manchmal ist es, wie gesagt, ein Prozess, der lange dauert, aber er beginnt immer damit, mit der Erkenntnis, ich habe falsch gehandelt. Ich habe mich versündigt. Ich habe an dem anderen falsch gehandelt. Vergib mir, Herr. Und später versuche ich das auch zu bereinigen. Da beginnt, und dann ist es eben nicht mehr Lärmbelästigung, dann erfreut er sich an diesem Herzen der Buße und der Anbetung. Und dann kannst du machen, ich wollte sagen, was du willst, fast was du willst. Und das ist Gott gefällig, weil du es dann mit einem reinen Herzen machst. Ja. Und unser Stolz muss entlarvt werden. Wer gibt schon gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat? Das fällt uns allen schwer. Aber das muss bekannt werden. Das heißt, die Reinigung kostete etwas. Das hat damals sehr viele Tiere das Leben gekostet. Und das hat immer den Stolz der Menschen gekostet. Denn faszinierenderweise, wenn ich mich heute versündige, vielleicht auch vor Gott, dann wisst ihr das oft nicht. Damals war es anders. Wenn ich schuldig geworden bin, dann bin ich mit diesem Tier durch die Stadt, durch Jerusalem gezogen und jeder wusste, aha, Peter hat gesündigt. Er kommt mit seinem Opfer, um vor Gott Vergebung zu erlangen. Das war der Grund, warum die Juden dann dafür gesorgt haben, dass du nicht mehr mit dem Tier kommen musst, sondern du konntest das Tier direkt am Tempel kaufen. Ganz schön schlau. Und es ist auch nicht so, dass wir mit unserer Sünde hausieren gehen müssen und jedem das aufs Brot schmieren müssen. Aber wenn wir aneinander schuldig werden, dann dürfen wir den Mut haben, das auch zu tun. Und vor allen Dingen vor Gott dürfen wir das immer tun. Und manchmal dürfen wir uns auch einander helfen, dass wir sagen, ich brauche Hilfe, dass wir das zusammen tun. Also es kostet immer etwas. Und das geschieht, bevor sie singen. Und das heißt, wenn wir uns mehr Freude wünschen, mehr Gegenwart Gottes, mehr Anbetung, mehr dieses Erleben auch, was ich finde gut ist, dann brauchen wir die Reinigung vorher. Denn das Wirken des Geistes funktioniert nicht, wenn wir in Sünde verharren, also nicht umdenken wollen. Denn die Bibel sagt, dann dämpfen wir den Geist. Wenn wir den Geist dämpfen, dann wirkt er weniger, ganz bewusst. Wollen wir Geisteswirkung haben, dann müssen wir vor ihn kommen und um Vergebung bitten. Und der Priester beginnt bei sich selbst. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir müssen immer bei uns selbst beginnen. Es ist leicht, bei dem anderen den Dorn im Auge zu sehen, aber den Balken siehst du nicht. Wir beginnen immer zuerst bei uns. Das heißt, was Gott sucht, hier und heute und an jedem Tag deines Lebens, ist nicht zuerst die Atmosphäre, auch nicht deine Leistung. Auch wenn ich sage, ja, wir sollten unser Bestes geben. Nur das Beste ist gut genug für Gott. Aber ganz ehrlich, das schönste Konzert, das dich umhaut, das haut Gott nicht vom Hocker. Er hat es erfunden. Er hat Milliarden von Engeln, die ihm Sekunde für Sekunde, Tag für Tag mit den größten Anbetungschören und sonstiges anbeten und loben und preisen. Das heißt, die Musik hast du noch nie gehört. Also es ist für Gott nichts Beeindruckenderes. So gut dieses Konzert auch sein mag, so sehr wir uns da auch Mühe geben, das haut und reißt Gott nicht vom Hocker. Was ihm vom Hocker reißt, was ihn beeindruckt und begeistert, ist vorher die Reinigung. Und dann kann das hässlichste Flötenspiel und die unschönste Stimme, ich habe versucht, meinem Sohn eine Flöte vorzuspielen, es war schrecklich, dann kann das trotzdem zur Ehre Gottes geschehen. Nicht, weil ich mir keine Mühe gebe, sondern ich versuche mir Mühe zu geben, aber mit einem reinen Herz. Das ist letztendlich ausschlaggebend. Das heißt, Demut, Liebe, Gehorsam, Reinheit und vor allen Dingen Belehrbarkeit, das sind die Dinge, die er haben will. Das heißt, der Chor reinigt sich vorher und dann Lob singt er ihm wunderschön und herrlich. Das heißt, ein unreines Herz macht selbst die schönste Anbetung hässlich. Und umgekehrt, ein gereinigtes Herz kann selbst unvollkommene Anbetung Gottes wohlgefällig machen. Und seien wir mal ehrlich, unsere Anbetung ist immer unvollkommen. Deswegen umso wichtiger, dass wir mit einem reinen Herz vor ihn treten und das dann tatsächlich erleben dürfen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Wahre Anbetung führt zur Hingabe und Freude. Das heißt, was Gott getan hat, was er in den Herzen bewirkt hat, die Reinheit, die er ihnen schenkt, das ist es, was aus ihren Herzen strömt. Und so kommt die Freude in ihr Herz. Und so wird sie ausgedrückt in diesem herrlichen, wunderbaren Chor. Chören eigentlich sind zwei, dass sie das tatsächlich erleben. Das heißt, es wurden große Opfer gebracht. Und auch von uns wird ein Opfer verlangt. Und zwar, so sagt Paulus in Römer 12, ein lebendiges Opfer, ein Umdenken, ein Verändertwerden und ein bußfertiges Herz. Das ist unser Opfer, denn das Blut hat Jesus Christus schon längst gestiftet. Er hat uns vollkommen rein gemacht. Das heißt, Anbetung ist mehr als Musik. Musik ist das Werkzeug und wahrscheinlich eines der herrlichsten Werkzeuge, um Anbetung auszudrücken. Aber Anbetung beginnt im Handeln Gottes und in der Reinheit des Herzens. Dort beginnt jede Anbetung. Und Ausdruck findet sie dann zum Beispiel in einem wunderbaren musikalischen Stück oder in einem wunderbaren gemeinsamen Gesang. Das heißt, es braucht Hingabe, Opfer und Gehorsam. Dann wird unser Herz voller Freude ihm singen und es wird Gott herrlich anzuhören sein. Er wird es mit Freude hören, unabhängig von der Leistung. Das heißt, wahre Freude ist eine Frucht des Geistes. Deswegen können Paulus und Silas im Gefängnis singen. Sie haben keinen Grund. Sie wurden geschlagen, sie sitzen in Ketten, sie haben keinen Grund. Ah ja, doch. Denn Jesus Christus hat für sie bezahlt und hat gesiegt. Das ist der Grund ihrer Freude. Und das kommt zum Ausdruck, wo sie singen so laut, dass es die anderen Gefangenen mithören. Und erstaunlicherweise Gott handelt. Das heißt, das Handeln Gottes ergreift wahrhaftige Herzen, und zwar wahrhaftig im Sinne von, die sich vor Gott öffnen und sagen, hier bin ich, so bin ich, du kennst mich, reinige mich. Und dann fließt die Freude, die Gott dadurch in unsere Herzen schenkt, über. Das heißt, was wir vorhin gemacht haben, was wir gleich machen werden, ist Ausdruck unserer Freude, die Gott uns ins Herz gelegt hat. Anbetung. Und so kommen wir zum Schluss. Und ich möchte dich fragen und möchte dich ermutigen, dass du immer wieder dich selbst fragst, erinnere ich mich noch an Gottes Handeln? Weiß ich noch, was er alles Gutes für mich getan hat? Was er jeden Tag für mich tut? Bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen, verändern zu lassen, an mir arbeiten zu lassen? Das ist sehr, sehr wichtig, damit unsere Musik nicht einfach nur Emotionen sind. Und ganz ehrlich, in jedem Kino, in jedem Theaterstück kann ich emotional bewegt werden, kann ich ergriffen sein. Ich kenne Sultan of Swings, es gibt ein Solo von Gitarrensolo, wenn ich das höre, das ist keine Anbetung. Das ist einfach, Peter hat Freude an dieser Musik, aber es ist nicht Ausdruck von Anbetung. Das heißt, was uns hier ergreifen darf, auch durch den Gesang, ist immer noch Ausdruck oder ausgedrückt durch die Freude, die Gott uns ins Herz geschenkt hat. Emotionen sind wichtig, aber wenn die Emotionen tragen, was wir erleben, wenn die Emotionen eigentlich das Einzige vielleicht am Ende sind, dann jagen wir von Emotion zu Emotion und wollen das erleben und vergessen darüber Gottes Handeln. Und das ist unabdingbar. Gebe ich Gott mein Herz? Wenn diese Dinge stimmen, dann wird die Freude hier in Gerlingen zu hören sein. Vielleicht nicht unbedingt in unseren Liedern, das überlassen wir den Tamilen, aber in dem, wie wir miteinander umgehen, in dem, wie wir in der Stadt sichtbar werden. Und ich glaube, da geht es darum, wie wir letztendlich unsere Liebe zueinander leben. und sie dann in diesen Lobpreis mit einfließen lassen. Wahre Anbetung entsteht dort, wo Menschen Gottes Handeln begegnen und erkennen, wo sie Gott begegnen, sich von ihm reinigen lassen, verändern lassen und mit ihrem Herzen dann antworten im Lobpreis. So sagt es auch Petrus, singt in euren Herzen Lobpreislieder zuallererst. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns jetzt eine Minute Zeit nehmen, jeder für sich selbst sein Herz prüft. Wo habe ich vielleicht Dinge, wo ich bekennen muss? Wo habe ich vielleicht nicht Freude an Gott, Freude an meinen Geschwistern und deswegen singe ich? Wo ist es vielleicht nur noch eine Pflicht geworden, eine Tradition, die wunderschön ist? Wo muss ich vielleicht Gott bekennen, dass er mich dort verändert? Wo singe ich vielleicht nicht mit, aus den banalsten Gründen, die Wahrheit sein können? Ja, wir sind sehr oft auf der Suche nach Wahrheit. Und du kannst um Wahrheit ringen und du kannst dir die Wahrheit erringen, Recht haben. Aber wenn du dabei nicht ein reines Herz hast, dann ist auch das ein tönernes Herz. Und dass wir dann uns die Zeit nehmen, miteinander in dieser Haltung ihm zu singen und dass unsere Freude und das, was er getan hat, Ausdruck findet in unserem Gesang. Ihr dürft ungefähr in einer Minute starten. Ich überlasse es euch, auch wenn es ein bisschen kürzer ist.